So, pünktlich zum Wochenende gibt es eine neue Podcast-Folge. Wir wollen ja versuchen, regelmäßig, wöchentlich euch Content zu liefern und dann dafür die Folgen eher kürzer zu halten. Wir suchen uns dafür natürlich einfache Themen, die wir schnell abhandeln können. Und heute haben wir uns überlegt, warum liegt bei mir zum Beispiel der Fokus auf Dividenden oder bei uns, bei Mike ja ebenso, vielleicht nicht ganz so hoch. Was ist der Vorteil aus unserer Sicht? Das soll jetzt keine wissenschaftliche Analyse sein. Das sind wahrscheinlich oft ganz subjektive Meinungen. Und da werden wir mal ein bisschen drüber sprechen. Und uns würde zumindest auch mal interessieren, warum oder ob ihr Dividenden oder auch sonstige Erträge favorisiert, wie hoch die Anteile bei euch so im Cashflow sind. Oder ob ihr vielleicht auch sagt, nö, brauche ich nicht, vielleicht erst im Alter, vielleicht auch gar nicht, weil ich gut verdiene. Also schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich glaube, da gibt es kein richtig und kein falsch, oder Mike?
Nee, das ist eine sehr persönliche, persönliche Sache, denke ich, wie hoch die Ausschüttungsquote sein sollte. Ich denke immer, also aus meiner Sicht ist eine Sache ganz, ganz wichtig. Ich habe ja unheimlich viele Gespräche mit meinen Kundinnen und Kunden und Interessenten und natürlich auch durch Social Media mit Personen, die an Dividenden interessiert sind. Und da meine Herangehensweise ja ein bisschen anders ist, ich mache jetzt nicht so viel Turnaround-Plays, extrem, sondern eher langfristige, also Aktien, die, nochmal meinen Fokus ganz kurz darzustellen, die eigentlich Wachstumspotenzial haben, in der Vergangenheit schon gezeigt haben, dass der Chart auch von links unten nach rechts oben läuft. Das ist ja mein Hauptfokus, dass wir uns diese Aktien anschauen, die dann aber auch gleichzeitig eine Dividende ausschütten. Ich mache auch andere mit 10%, andere Unternehmen, auch mal habe hier und da eine Aktie, die keine Dividende ausschüttet, dann aber unter bestimmten Gesichtspunkten. Aber
also du meinst 10% deines Vermögens investierst du so in andere genau. Assets, so ja.
Ganz genau, 10% meines Vermögens investiere ich also in andere Assets, aber auch in Aktien, die, man könnte vielleicht so sagen, 20% in Aktien, die auch keine Dividenden ausschütten, aber auch 10% in mal spekulativere Aktien und dann auch hier und da, ich mache natürlich auch ein bisschen Kryptowährungen, das machst du jetzt glaube ich nicht, soweit ich weiß, aber das ist auch was ich mache, aber nochmal um zurückzukommen auf die Dividenden, da ist mir ganz wichtig, dass die Ausschüttungsquote ein bestimmtes Level hat und zwar fast immer zwischen 40% und 70%. Das in etwa kann auch 30 und 70 sein, ja. Aber das ist mir unheimlich wichtig. Es gibt da nämlich Untersuchungen zu, die genau, also gerade gezeigt haben, dass Unternehmen im S&P 500, wenn die Ausschüttungsquote um die 40% ist und die Dividende stetig erhöht wurde, und das hat man ja oft 10 Jahre, ja, oder 25 Jahre, was auch immer, dass die langfristig die beste Performance zeigen, weil sie sich eben diese Ausschüttungsquote relativ stabil halten. Das heißt, sie können sich die Dividende leisten, sie können Aktienrückkäufe machen, was ich auch super finde, weil der Kurs wird natürlich nach oben gedrückt und ich als Anleger habe mehr Anteile und sie können Schulden tilgen. Natürlich mache ich auch mal ein bisschen Spekulationen und so weiter. Bristol Myers, da läuft der Kurs jetzt auch nicht extrem gerade nach oben. Oder eine BAT zum Beispiel, das ist auch ein Turnaround-Play eher von meiner Seite gewesen, wo Potenzial da war. Das mache ich auch. Die können dann auch mal größer werden, die Position, aber hauptsächlich suche ich nach den anderen Aktien, weil wir haben dann oft Unternehmen, die Wachstumspotenzial haben oder weiterhin in einem Bereich sind, wo man gut wachsen kann. Es ist aber auch für mich immer wichtig, dass das Geschäftsmodell, dass ich mich da gut reindenken kann und dann, dass diese Unternehmen schütten meistens so, ich würde mal sagen, meistens so zwischen 2% und 3%, 2% und 4% haben die Dividende, je nachdem, wie tief sie runtergekommen ist, manchmal auch 1, irgendwas. Und Peter Lynch hat das ja mal gesagt, das ist auch, glaube ich, mal spannend zu erwähnen, der hat gesagt, oft werden Fast Grower werden zu Average Growern und dann zu Slow Growern über die Zeit. Das heißt, die Unternehmen, die jetzt über 10%, 15% wachsen, eher über 10% oder knapp um 10%, werden irgendwann, also die schnell wachsenden Unternehmen, werden irgendwann zu durchschnittlich wachsenden Unternehmen und werden dann irgendwann zu langsam wachsenden Unternehmen. Warum? Und dann schütten sie mehr aus. Die Dividende wird dann höher sein irgendwann. Warum? Weil einfach irgendwann die Bereiche, wo man exploriert jetzt und neue Geschäftsmodelle aufmacht, die werden irgendwann vielleicht nicht mehr da sein bei dem einen oder anderen Unternehmen. Und dann bekomme ich sowieso später etwas mehr Dividende. Und deswegen liegt mein Fokus natürlich auch auf Wachstum ein bisschen mehr als bei dir, denke ich jetzt beispielsweise. Und das ist mir unheimlich wichtig, um das mal zu erklären. Vielleicht können die Zuschauer da auch mal drauf schauen, dass man sich wirklich diese Dividende gut leisten kann, einfach beispielsweise, und auch Wachstum hat, wenn einen das interessiert natürlich. Alex.
Ja, also mein Fokus liegt natürlich ausschließlich auf Dividenden. Das rührt daher, dass ich da früher mal in meinem Job gesessen habe und gedacht habe, Mensch, die zahlen mir schon ein gutes Gehalt hier, aber es wäre natürlich cool, wenn die mir das Gehalt zahlen könnten, ohne dass ich hierher kommen müsste. So ist die Idee entstanden. Das heißt, ich bräuchte von irgendwo anders her einen stetigen Einkommensstrom, der mir monatlich praktisch am Anfang vielleicht nur 500 Euro vom Netto, irgendwann mal die Hälfte, und irgendwann mal vielleicht das gesamte Einkommen ersetzt. Das war meine ursprüngliche Idee. Da fummelt man mit so einem Rechnern rum und merkt, man muss in dieses System einfach nur ganz viel Kapital reinkippen. Stetig wachsendes Kapital, wie du schon sagst. Das heißt, mein Fokus war am Anfang auch auf hohe Renditeerträge, eher spekulativ. Und als ich dann 2012, glaube ich, war das, einen gewissen Kapitalstock hatte, wo ich sage, wenn ich das jetzt alles in Dividendenwerte umswitche, dann kann ich schon einen wirklich hohen Anteil an Erträgen im Monat kassieren und habe dann den Wandel gemacht und freue mich heute über einen hohen Cashflow, weil bei Unternehmen gucken auch alle auf den Cashflow, ob jetzt operativ oder der Free Cashflow, spielt keine Rolle. Unternehmen, die kein Geld verdienen, wo auch nichts übrig bleibt, sind halt auch nicht so interessant. Und genauso mache ich das auch. Mein Depot sollte einen gewissen Cashflow abliefern, wobei ich jetzt mich nicht als Einkommensinvestor sehe. Wo der Fokus auf hohen Erträgen liegt, sagen wir mal so über 6-8%, weil das eben, wie du schon das auch sagst, zu Lasten des restlichen Wachstums geht. Also ich sehe selten Depots, die 6-8% oder hohe Erträge ausschütten, die dann beim Total Return am Ende des Jahres überhaupt signifikant irgendwo im Plus sind. Und selbst wenn es 8% sind, dann hast du praktisch 8% bekommen und hast dir die ausgeschüttet. Das machen in der Tat Personen, die vielleicht nicht ganz so einen hohen Kapitalstock haben, ist mir auch schon oft untergekommen, die sagen sich dann, du, ich habe 350.000 Euro, wenn ich die jetzt so im Durchschnitt, ich sag mal 8% anlege, netto von mir aus noch mit irgendwelchen Vehikeln und was auch immer, dann ist das was, wo die damit über die Runden kommen. Aber dann ist auch die Ausfallwahrscheinlichkeit sehr hoch, Währungsschwankungen, all diese Dinge nagen praktisch an der Sicherheit dieses Ertrags und irgendwann wird dieses Konstrukt dann leider auch zusammenfallen, weil man sich, glaube ich, den Ertrag selber zahlt. Also auch bei mir liegt der Fokus auf gesunden Erträgen, wobei ich jetzt auch nicht nur 1A 70% Ausschüttungsquote im Depot habe. Es ist leider manchmal so, aktuell zum Beispiel, hatten wir ja gerade vor kurzem mal drüber gesprochen, die UPS-Aktie, da ging es immer sehr gut. Mittlerweile ist die Ausschüttungsquote bei knapp 100 oder etwas drüber, obwohl es in den nächsten 2 Jahren wieder besser aussehen soll. Aber bei so einem Unternehmen, was viele, viele Jahre die Dividende angehoben und auch nicht gesenkt hat, kommt das dann schon eher selten vor. Und wenn du dir die vor ein paar Jahren gekauft hast mit einer Ausschüttungsquote von 60%, dann sind wir jetzt an dem Limit angekommen, wo man sagt, jetzt muss das Unternehmen halt zeigen, dass dieser Sicherheitspuffer, den du ja berücksichtigt hast, auch einhält. Im Moment glaube ich daran, dass sie es schaffen. Und wir werden mal sehen. Aber bei anderen Unternehmen ist es eben so, sobald wir über eine gewisse Schwelle kommen, bricht der Ertrag weg. Das möchte ein Dividendeninvestor ja am Ende auch nicht sehen. Also muss man am Ende bei einem sicheren Arbeitgeber arbeiten, bei dem das Einkommen verlässlich über die nächsten Jahre kommt. Und genauso solltest du das in deinem Depot denn auch haben. Der große Anteil in deinem Depot, ich würde mal sagen, in meinem Depot sind vielleicht so 5-9% eher schlechte Dividendenqualität, da kann immer mal eine Nachricht kommen, nehme ich aber im Kauf aufgrund der geringen Gewichtung. Und der Rest ist wirklich qualitativ, wo ich sage, da mache ich mir wenig Gedanken, dass da mein Einkommensstrom jetzt irgendwie abebbt oder wegbricht, wäre das Schlimmste, was einem Dividendeninvestor passieren könnte.
Und was man auch wirklich hat, da gibt es auch Charts zu, das kann man mal recherchieren, dass Aktien, die eine Dividende ausschütten, in Krisenzeiten von Menschen eher gehalten werden und besonders bei Menschen, die noch nicht so lange an der Börse sind, eher gehalten werden und nicht verkauft werden, weil man diesen Cashflow hat. Das ist ein planbarer Cashflow, relativ planbar. Natürlich kann immer mal eine Kürzung kommen, ist klar, ist uns allen klar, aber nicht so hohe Wahrscheinlichkeit dafür, wenn man die Dividende durch den Free Cashflow sehr gut
absichert. Ja. Du kannst die Krise aussitzen. Ja, das ist ja das Argument von vielen, die sagen, Dividende ist totaler Blödsinn. Das ist linke Tasche, rechte Tasche, mag auch sein. Aber weißt du, wir hatten ja in einem Video davor mal gesprochen über die Performance des MSCI World, wenn du dich erinnerst. Da hatten wir ja gesagt, es gibt kein Depot, was im 6-7-stelligen Bereich ist, wo du das aufmachst bei Comdirect und dann liegt da ein Indexpapier auf den MSCI World. Das gibt's einfach nicht. Man hat immer ganz viele. So. Und das sind jetzt die, die dann sagen, ja, aber der MSCI World hat ja eine bessere Performance und deswegen bla bla bla, haben wir ja alles besprochen. Und bei der Dividende ist es ähnlich. Ja, die Leute sagen sich dann, Dividende linke Tasche, rechte Tasche. Wenn ich dann mal Cashflow brauche im Alter, dann verkaufe ich einfach die ewig gestiegenen Anteile. Und auch da muss ich dir sagen, kenne ich niemanden in meinem Umfeld, der das macht, der sich hinsetzt und sagt, am 1. Oktober, okay, für diesen Monat verkaufe ich jetzt mal hier ein bisschen was, da ein bisschen was, weil ich habe ja keine Erträge. Ich muss praktisch meinen Bestand reduzieren. Dadurch muss der Bestand langfristig weiter wachsen. Und das Problem entsteht dann erst in Krisen. Wie du gerade gesagt hast, Dividendenpapiere haben da den Vorteil, dein Anteilsbestand bleibt gleich. Er hat vielleicht nicht den gleichen Wert wie vor ein paar Monaten. Aber das ist bei nicht ausschüttenden Assets ja genauso. Der Anteil sinkt, aber es fehlt der Cashflow. Und der Cashflow wird, ich sag mal, zu 80-85% durchaus weiterlaufen. Du kannst diese Krise viel bequemer aussitzen, weil wenn sich alles halbiert, sagen wir mal Corona, auf einmal rennen alle mit Maske rum, alles halbiert sich und du stehst jetzt da und sagst, okay, aus meiner 1 Million, die mir ja alles gerettet hat die letzten Jahre, ist jetzt 500.000 geworden und jetzt muss ich anfangen, jeden Monat dann noch ein Stück zu verkaufen. Okay, wenn man nur 2.000 Euro braucht, kann man das machen. Aber machst du das mal ein Jahr lang, dann sind schon mal 24.000 weg von etwas, was deutlich weniger Wert hatte als vorher. Und die Werte kannst du natürlich später wieder heben, wenn du deine Anteilsscheine behalten hast. Also wenn du 100 Stück hast, dann hast du immer noch 100. Du gehst also aus der Krise mit 100 Stück, die wieder an Wert gewinnen. Jemand, der abgeschöpft hat, hat dann vielleicht nur noch 90 Stück, die dann noch einen höheren Wert erzielen müssten, um aufs gleiche Niveau von vorher zu kommen. Und das ist halt auch ein Vorteil von Ausschüttungen und auch in Krisen, denke ich mal, wenn defensive Papiere dein Depot hochhalten. Du kannst dir mal überlegen, welche Krisen gab es in den letzten Jahren, wo vielleicht auch dein Umfeld so ein bisschen ängstlich war oder deine Kunden, die dann kommen und sagen, oh Mike, was machen wir jetzt? Ich habe Angst, was passiert? Ne? Corona ist ein gutes Beispiel. Aber während wir darüber philosophieren, was passieren könnte und so weiter, sitzen wir dann da mit unserem Nestle Schokoriegel, mit unserer Coca-Cola. Ja, der Strom im Hintergrund läuft bei mir auch vom Energieversorger. Das sind alles Themen, die dir in der Krise natürlich trotzdem genutzt werden und die dir dann mit einem guten Cashflow und einer schönen Dividende die Zeit, wo man zu Hause mit Mundschutz sitzen muss, einfach überbrücken lässt.
Ja, und du hast vor allem auch Geld, was reinkommt, was du reinvestieren kannst, wenn du es nicht brauchst. Das heißt, du kannst jetzt in der Krise günstig nachkaufen. Man kann natürlich trotzdem oder sollte natürlich trotzdem schauen, dass man, also erstmal finde ich es nicht schlecht. Ich habe mal ein bisschen Recherche natürlich auch gemacht, welche Kritik Menschen gegenüber Dividendenaktien haben. Weil für mich ist es nicht so offensichtlich. Natürlich, man hat diese steuerliche Thematik. Ja, ist alles in Ordnung. Aber die psychologische Komponente wird oft außen vor gelassen. Wenn du nur Aktien hast ohne Dividende und nur einen ETF hast, der thesaurierend ist, dann sitzt du in der Krise emotional da und das wird schwer. Das ist einfach verdammt schwer. Und hast du Bock, wenn du später in Rente gehst oder dann von dem Geld leben willst, die ganze Zeit Anteile zu verkaufen? Und du musst dann vielleicht auch mal 3 Jahre durchhalten. Wenn du keinen Cashflow hast, den du reinvestieren kannst, musst du auch mal sitzen und durchhalten dann in der Zeit. Und in der Regel sind die Aktien, die keine Dividende ausschütten, Aktien, die stark wachsen, aus Sektoren, die noch stärker wachsen. Das heißt, ich meine jetzt wirklich im ordentlichen zweistelligen Bereich pro Jahr wachsen und die schwanken dann auch stärker in der Krise. Wir können jetzt mal von 2009 ausgehen, 2008-2009 Finanzkrise. Da gibt es klare Statistiken, welche Sektoren sind denn am stärksten gefallen. Wenn du da in Basiskonsum am höchsten gewichtet warst, ist meine höchste Gewichtung, trotzdem habe ich interner Zinsfuß von 15% pro Jahr. Ja, und du auch, Alex, und du wirst auch in konservativen Sektoren zum Teil stark gewichtet sein, dann bist du in dieser Zeit nur knapp über, ich glaube, es waren zwischen 20-30% nach unten gegangen im Worst Case. Und wenn du aber in anderen Bereichen, in Banken und so weiter extrem drin warst und in Real Estate, da bist du richtig tief gefallen, war natürlich auch die Krise, aber jetzt mal der breite Index ist, ich glaube, S&P 500 knapp über 50% nach unten gerauscht. Und diese Zeit musst du dann aussitzen, du musst nachkaufen. Grundsätzlich auch mit einem ETF ist das möglich, wenn du dauerhaften Cashflow hast. Aber ich finde diese Ausschüttung deshalb einfach unheimlich gut, weil wir überschätzen uns in unserer Kompetenz oftmals. Besonders Männer, würde ich sagen, sagen wir, wir können das schon, wir werden perfekt alles hinbekommen. Aber diese psychologische Komponente, deswegen habe ich extra diese Strategie natürlich für mich persönlich ausgewählt und gefunden und bringe es meinen Kundinnen und Kunden weiter, wie man Aktien, die Wachstumspotenzial haben und Dividenden ausschütten, wählt, dass wir eben die Gier, Angst und Panik ausschalten können. Und die Dividende ist ein Punkt, womit man diese Angst in der Krisenzeit sehr gut wettmachen kann und ausschalten
Genau.
kann.
Es ist ja auch so, dass ein Argument oft ist, also mit dieser linke Tasche, rechte Tasche, ne, wenn das Unternehmen auszahlt, dann wird es auch noch besteuert. Das kann eigentlich alles gar keinen Sinn machen, aber trotzdem ist es ja, wie du sagst, dass die Unternehmen, die kontinuierlich über Jahrzehnte Dividende zahlen, mit einem passenden Geschäftsmodell natürlich auch überdurchschnittliche Ergebnisse abliefern. Aber ein Argument ist oft auch, dass sie sagen, besser wäre es doch, wenn das Geld im Unternehmen verbleiben würde und das Unternehmen es investieren würde. Und das ist so ein bisschen so diese Fußballermacke. Da sitzen 5 Millionen, 10 Millionen, 30 Millionen Menschen vorm Fernsehen beim WM-Fußballfinale Deutschland gegen irgendein, ach so, Finale, ich meine natürlich Vorrunde. Und sind der Meinung, es besser zu wissen als der Mensch, der Tag ein, Tag aus mit den Spielern, der jeden Krümel von denen kennt, weißt du? Der wird auch wissen, warum der eine spielt und der andere nicht. Aber 80 Millionen Trainer auf dieser Welt wissen es dann besser. Und hier muss ich ganz ehrlich sagen, wenn der CEO sagt, wir brauchen gar nicht unsere 8 Milliarden Gewinn, weil du sagst, wo soll denn dieses Schokomüsli-Unternehmen 8 Milliarden Euro jedes Jahr investieren? Die sagen sich, wir brauchen, um wachsen zu können, organisch und von mir aus auch in Indien und was auch immer, wo wir noch machen wollen mit KI und in neue Software investieren, brauchen wir. Lass es 2 Milliarden sein, ja? Dann sagt er, es bleiben 6 Milliarden übrig jedes Jahr und die wachsen. Dann, was soll er damit machen? Soll er sich jetzt noch ein Autoreifenunternehmen als zweite Tochtersparte kaufen? Weil er sagt, brauchen wir gar nicht, passt doch gar nicht zu uns. Aber ich muss das Geld ja irgendwo im Unternehmen investieren, weil die Aktionäre, die keine Dividende wollen, sagen, das musst du im Unternehmen behalten und das Unternehmen zum Wachstum bringen. Also wird er ja doch, der wird am ehesten einschätzen können, wie viel Geld braucht's, um weiter wachsen zu können. Oder das Unternehmen in eine, wo auch immerhin, Richtung zu entwickeln und kann sagen, die restlichen 6 Milliarden können wir ausschütten. Können wir in Aktienrückkauf packen, können wir in eine Dividende packen, die hat eine Ausschüttungsquote von bla bla bla, steigendes Wachstum bei der Dividende. Da können wir, wenn die Entwicklung so weitergeht, die nächsten Jahrzehnte jedes Jahr die Dividende anheben. Alle freuen sich, bringt einen guten Trust in unsere Aktien und unser Unternehmen. Menschen, Witwen und Waisenpapiere behalten die dann ewig. So. Und jetzt kommen aber andere und sagen, nee, 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 das musst du investieren. Und da denke ich mir, auch hier wird das Unternehmen bestenfalls wissen, wohin solche Gelder am meisten fließen. Und die meisten Unternehmen brauchen nicht zig Milliarden oder 100% des Gewinns, um sie wieder ins Unternehmen zu stecken. Weil dann hast du irgendwann eine Kapitalrendite, wo du sagst, zahlst doch aus. Also wenn ihr keinen hohen Kapitalhebel habt innerhalb des Unternehmens, macht das am Ende auch keinen Sinn. Und dann kann ich entscheiden, was ich damit mache. Und wenn ich sage, dieses Unternehmen, das ist so mega geil und vielleicht auch super günstig, dann nehme ich das Geld ja auch nach Steuern und investiere es. Oder ich diversifiziere. Oder ich kaufe mir Kokosnüsse und fahre in Urlaub. Aber die Entscheidung, was ich mit meinem Einkommen mache, macht praktisch wie jeder andere Angestellte oder auch Selbstständige, der über sein Einkommen bestimmt.
Ja, und ich will noch mal eine Sache, finde ich, da sollten wir noch mal drüber sprechen. Du hast es eben schon angeteasert, und zwar die Ausschüttung, die Höhe der Dividende. So, nicht die Ausschüttungsquote, sondern die Höhe der Dividende hat auch was mit der Ausschüttungsquote zu tun. Aber ich höre bei meinen Kundinnen und Kunden immer wieder, die sagen zu mir: Schau dir doch mal den BDC an, bitte, für mich. Und schau dir doch mal die Aktie für mich an. Das ist meistens, wenn die Personen ein bisschen älter sind, so 45, 50, 55
Ab
bis 60,
49.
genau, dann kommen auf einmal diese Fragen. Das merke ich ganz extrem und ich muss immer wieder dann sagen: Pass mal auf. Also, es ist oft ein BDC beispielsweise, der 9% ausschüttet oder 10% ausschüttet oder was weiß ich.
Absolut, ja.
Ich sage immer wieder: Schaut euch den Chart an, schaut euch an, ob man sich das wirklich leisten kann. Wie ist die Coverage Ratio? Also bestimmte Dinge müssen dort betrachtet werden. Und oftmals schauen die nur auf die Ausschüttung, also auf die Dividende, die Höhe, betrachten aber den Kurs nicht. Und das ist wirklich, die sagen dann, die glauben in der, die haben die Annahme, sie bekommen dann diese 10% bis ans Ende ihres Lebens irgendwie, oder das läuft dann gut und dann rechnen sie schon damit und auf einmal wird weniger bezahlt.
So, ja, sie verzichten bewusst auf Performance und sagen sich, Performance brauche ich jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt in einem gewissen Alter. Was ich jetzt brauche, ist Cashflow. Offensichtlich hast du es in der Zeit davor nicht geschafft, ein gewisses Cashflow-Niveau zu erreichen. Ja. Ich sag mal, aus 100.000 kannst du 4.000 Euro rausziehen im Jahr. Dann sagt er, von 4.000 Euro kann ich nicht leben. Dann sage ich, okay, dann schneide dir nochmal irgendwo was raus. Keine Ahnung, Erbe hier, Erbe da. Dann hast du vielleicht schon 300.000. Und dann versuchst du noch mit einem Prozentwert, okay, ich muss einen durchschnittlichen Wert von 8 oder 6,5 netto erzielen. Und dann landest du zwangsläufig bei solchen Papieren und beschneidest dich praktisch jeglichem Wachstum, was ja, ja auch praktisch irgendwie eine gewisse Sicherheit für dein Asset bedeutet.
Ja, ja, und das Problem an der Sache ist eben, wenn der Kurs fällt und man eine hohe Dividende hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen ja nur diese Aktie wegen der hohen Dividende kaufen, eben da. Und dann sagt das Management irgendwann, wir müssen die Dividende kürzen, weil es gab mal eine Zeit, wo wir zu viel gezahlt haben zum Beispiel und wir konnten es uns nicht mehr leisten. Besonders ist das der Fall, wenn Unternehmen eben sehr lange die Dividende schon erhöht haben oder vielleicht auch mal in einer gewissen Zeit zu stark erhöht haben. Und deswegen mahne ich einfach nochmal zur Vorsicht. Schaut euch an, dass man sich die Dividende wirklich leisten kann, und das will man vielleicht, sollen wir vielleicht auch nochmal ansprechen, Ausschüttungsquoten. Über 6%, da geht es los, meiner Meinung nach. Wenn die über, also das heißt über 6%, Dividenden über Dividenden. 6%, so, nicht Ausschüttungsquoten. Dividenden über 6%, da bin ich grundsätzlich erstmal schon skeptisch und schaue dann mir das genauer an. Über 7% sowieso. Das kann jetzt in Sonderfällen sehr gut machbar sein. Bei einer Realty Income hat man das gesehen, wo das gut aussah und alles in Ordnung ist. Da wird man aber verwässert, zum Beispiel, muss man auch wieder sagen, zur Kapitalbeschaffung. Dann hat man gesehen bei einer BAT, wo die Dividende sehr, sehr hoch war und das gut funktioniert hat. Und die ist ja auch noch hoch, aber die war deutlich höher. Es hat gut funktioniert, weil man hatte genügend Free Cashflow. Jetzt gab es natürlich in anderen Bereichen da vom Wachstum her auch ein bisschen Probleme. Das sind auch ein bisschen, bei BAT beispielsweise, ein bisschen war das ein Turnaround-Play natürlich bei mir auch. Aber man muss dann wirklich drauf schauen, wenn die Ausschüttungsquote, die muss in einem bestimmten Bereich sein und das mal mit der Höhe der Dividende vergleichen. Wenn das gesund ist, nach eurer Meinung nach, dann ist ja alles in Ordnung, dann könnt ihr es probieren. Aber zu viele Aktien von sowas im Portfolio, da sehe ich ganz oft einfach, dass der Kurs der Aktie sich nicht bewegt und man hat nur Dividende und die wird vielleicht auch noch irgendwann gekürzt. Deswegen da bitte mal genau drauf achten. Das ist
ja, da hilft dir am Ende ja auch der Total Return, dass du einfach schaust, die letzten Jahre, in welchem Verhältnis dort. Und wenn die Aktie dann, ich sag mal, pro Jahr 6% Total Return hat, du aber eine Ausschüttung von 8 hattest, dann hast du dir praktisch die Dividende selber bezahlt und die Aktie ist gar nicht vom Fleck gekommen. Es sind ja so Unternehmen, wie du sagst, BDCs oder auch REITs, die ja einen gewissen Anteil ihres Gewinns, ich glaube 90%, ausschütten müssen. Das heißt, es ist zwangsläufig so, wenn der Gewinn rückläufig ist, weil einfach die Verschuldung explodiert ist, weil irgendwelche Mieter ausgefallen sind oder sonstige Themen und der Gewinn geht zurück, dann ist es zwangsläufig so, dass sie natürlich den neuen Gewinn auch zu 90% ausschütten, aber es ist dann halt weniger als bisher. Also das ist wirklich Leben am Limit und das muss man auch unbedingt wissen als Einkommensinvestor, wenn man dort sein Geld investiert, welches Risiko man dort hat. Und das ist eben, wie der Name schon sagt, das Chance-Risikoprofil sollte wirklich durchdacht sein. Deswegen ist bei mir halt wichtig, dass die Aktie ein gewisses Potenzial aufweist für die nächsten 1 bis 3 Jahre, was gehoben werden kann, was dann die Dividendensituation wieder deutlich verbessert. Ja.
Würdest du sagen, Alex, dass du, ich meine, du weißt ja, wie meine Strategie ist, meine Denkweise. Also ich würde jetzt von meiner Seite sagen, dass du ein bisschen mehr Turnaround-Charakter drin hast in deiner Strategie als bei mir. Würdest du das unterschreiben oder würdest du da sagen, nee, eher nicht?
Naja, ich achte ja extrem auf unterbewertete Unternehmen. Das heißt, ein unterbewertetes Unternehmen, dem geht's jetzt offensichtlich nicht so gut und deswegen ist der Wert extrem gesunken auf ein Niveau, der nur sehr selten vorkommt. Ich würde mal behaupten, jedes Unternehmen, was ich mir anschaue, ist in einer dieser oder ähnlichen Situationen, warum auch immer. Und Ziel ist es ja, aus dieser temporären Phase wieder rauszukommen, zumindest in eine neutrale Bewertung im ersten Step. Aber wenn man es so betrachtet, Unterbewertung gibt es nicht geschenkt. Unterbewertung ist nicht nur saisonal, sondern diesem Unternehmen gibt es jetzt irgendwelche Probleme, Schwierigkeiten, die zu lösen sind, oder der Markt sieht da eben nur geringes Potenzial, was er bisher nicht gesehen hat und jetzt halt den Wert praktisch abverkauft. Und diesen Turnaround, ich sehe das mal wie so ein Gummiband, weißt du? Die Mittellinie ist praktisch der entspannte Gummi, und dann wird der Gummi nach oben gezogen, wenn eine Aktie extrem teuer wird. Ja, sagen wir mal KI-Bereich, boah, was die jetzt alles machen, mit wem die kooperieren, das Gummiband geht so weit nach oben und irgendwann kommt es wieder in die Mitte zurück. Und ich bin da auf der Suche nach denen, wo das Gummiband nach unten sich extrem dehnt. Wenn so eine Procter & Gamble mal in so ein zweijähriges Tief fällt, weil irgendwas jetzt nicht funktioniert, Rohstoffkosten oder irgendeine Marge sinkt, dann geht die in so ein Tief über, und da gehe ich davon aus, dass diese Margen und diese Gewinne sich dann auch wieder erholen, wenn sie bestimmte Sachen machen. Heute hat zum Beispiel Nestle berichtet, dass die, ich glaube, 16.000 Mitarbeiter entlassen wollen. Ja, aber denen geht es jetzt nicht schlecht. Ja, die haben wieder Wachstum und so weiter, sondern das ist einfach, um ihre Ziele, die sie sich da setzen und stellen, zu erreichen. Das heißt, dieses Gummiband wird dann irgendwann wieder in eine Neutralität zurückschwingen, schnalzen, was auch immer. Schnalzen wäre natürlich gut, werde es gleich morgen. Aber und diese Ausdehnung ist für mich ein Turnaround. Ja. Aber es ist jetzt kein Unternehmen, wo ich sage, es ist jetzt sowas wie Mattel oder so, die kurz vorm Bankrott stehen, weil keiner mehr mit Plastikspielzeug spielt und alle nur noch Gameboys in der Hand haben. Sondern es ist ein Unternehmen, was eben nur durch eine Krise muss und dann bestimmte Hebel umsetzen muss. Und am Ende ist es trotzdem ein Turnaround im Sinne von Unterbewertung, Ziel, neutrale Bewertung.
Ja, ich schaue halt eben in diesem Turnaround heißt ja eigentlich einfach nur, dass sich das dreht im Geschäftsmodell, dass die Entwicklung sich dreht und das Geschäft, die Firma, das Unternehmen das hinbekommt. Bei Nestle, wir wissen genau, warum das so ist. Wir haben schon oft angesprochen, warum wir jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber was machen die, warum entlassen die Mitarbeiter? Weil es teuer ist, weil es Kosten sind, die müssen Kosten einsparen, ja. Und ganz klare Sache. Auf der anderen Seite, so ein Turnaround, ich habe ja immer wieder beispielsweise gesagt, bei so einem Turnaround finde ich die Schwierigkeit, wo viele nicht drauf achten, eben genau das, wenn das Unternehmen im Turnaround ist, dass man schaut, wenn es eine Aktie schon ist, die ich auch wegen der Dividende kaufe, dann sollte die in der Ausschüttungsquote wirklich nicht über 100% für mich sein, bestenfalls. Wenn das nämlich genau. Da drüber liegt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, und damit meine ich den Free Cashflow, dann ist die Wahrscheinlichkeit so hoch, dass gekürzt wird und die Menschen kaufen es nur wegen der Dividende, dann ist man da kritisch. Allerdings auf der anderen Seite, nennen wir mal das Beispiel LVMH, das passt jetzt bei dir nicht so gut ins Schema, ist für mich wieder eine gute Aktie, die ich betrachte, weil Wachstum und Dividende, da war man immer bei 30-40% Ausschüttungsquote zum Beispiel, bei 40%, und auf dem Gewinn sind es glaube ich 50-60% Ausschüttungsquote, und da weiß ich, okay, das hört sich für mich so gesund an, da brauche ich mir um die Dividende keine Sorgen machen, natürlich habe ich andere Steuern, um die ich mir Sorgen machen muss. Und da müssen die dann natürlich operativ drehen. Und das ist für mich ein entspannter Turnaround eher.
Absolut, ja.
Wenn man operativ das schön betrachten kann. Aber natürlich wieder, dass du hast jetzt gerne mehr Cashflow als eine 2%, die zum Beispiel ausschütten. Und ich bin da bei einer 2% super zufrieden damit. Das ist so der Durchschnitt bei mir im Portfolio, 2%. Und
aber ich glaube, auch bei dem Gummiband mal zu bleiben, du sagst ja gerade LVMH, ja, also wenn du sagst, eine Aktie ist so in der Neutralität, dann ist sie für mich zum Beispiel gar nicht interessant, beschäftige ich mich gar nicht mit. Ich will ja diesen Dip nach unten in der Unterbewertung. Wenn eine Aktie einigermaßen günstig bewertet ist, dann könnte man ja auch sagen, es ist ein Turnaround-Kandidat, wenn ich erwarte, sie soll mal in einen überbewerteten Kosmos wieder zurückkommen. Das ist für mich praktisch nur eine Wette auf spekulativ, sage ich mal, das Potenzial, was man ihr zuschätzt, dass sie das vielleicht irgendwann erreicht. Ja, das ist jetzt nicht so mein. Sondern ich warte wirklich auf die Unternehmen, die qualitativ in der Vergangenheit gut abgeliefert haben und dann mal in Schwierigkeiten kommen, um die dann einzusammeln. Und da ist der Vorteil dann durchaus in einer hohen Dividende. Aber ja, ich achte dann natürlich auch drauf, dass die Ausschüttungsquote in einem gewissen Verhältnis ist. Aber Unternehmen, die in diesem Niveau auf meinen Teller kommen, da wirst du keine guten, grundsätzlich guten Kennzahlen finden. Also dafür ist das Unternehmen ja schlecht und es geht ihm nicht gut. Da werden viele sagen, nee, das passt mir nicht, das passt mir nicht, das brauche ich. Also wenn du so rangehst, wirst du dann in dem Bereich auch wenig Unternehmen finden, sondern man muss da auch ein bisschen ein gewisses Risiko eingehen und eben schauen, wo sich am Ende Qualität durchsetzt.
Ja, ich kaufe dann auch schon mal, muss man schon sagen, ich kaufe natürlich auch Aktien, die wirklich nach Bewertungskennzahlen deutlich günstiger sind. Aber ich kaufe auch hier und da schon mal eine Aktie, die einfach relativ fair bewertet ist, dafür aber mit 15% pro Jahr wachsen soll. Das mache ich auch und das betrachte ich dann, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das eben eintrifft, und das muss man dann abschätzen können, machen wir ja mit einer Checkliste. Aber ich denke, wir haben jetzt unheimlich viel dazu gesagt. Schreibt gerne mal eure Ansichten zu Dividendenunternehmen, Dividendenaktien in die Kommentare, auch vielleicht welche ihr spannend findet oder wo ihr etwas kritisch seht oder was auch immer. Ist für uns immer interessant, und natürlich gerne erstmal ein Like da lassen, wenn ihr den Podcast mögt, wenn ihr es super findet, worüber wir sprechen, und vielleicht auch weiter Fragen reinschreiben oder Dinge, Themen, über die wir sprechen könnten. Und damit sind wir heute mit der Dividendenfolge durch.
Sehr gut.
Alles klar, ihr Lieben. Macht's
gut.
Hoch
die Hände. Wochenende.